Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Guten Tag, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Trek am Dienstag und ich heiße nicht nur euch herzlich willkommen, sondern auch meinen persönlichen Erich von Däniken, den guten Simon. Hallo.
Dann einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo und herzlich willkommen. Ja. Ihr da draußen zur einer ganz besonderen Folge von Trek am Dienstag. Sebastian.
Die Nummer 100.
Das ist Wahnsinn. 100 Folgen. 100 Mal haben wir uns hier schon zusammengefunden und haben eine Stunde und länger teilweise.
Ja.
Viel länger sogar. Manchmal auch ein bisschen kürzer. Über eine uralte Star Trek Folge geredet. Das ist ja der Hammer.
Es ist wirklich ein schöner Knaller für mich auch. Bevor wir uns jetzt zu sehr die Pollöcher vergolden dafür, dass wir so toll sind. Kann ich einfach nur sagen, mich freut das immer noch und mich freut das auch immer noch, dass die erste Folge tatsächlich, was die Ausstrahlung angeht, 99 Wochen her ist. Das heißt, das waren wirklich 100 Dienstage jetzt und 100 Folgen.
Ja, keine einzige Woche haben wir ausgelassen, ja, trotz diverser Krankheiten, Besuchen in der Notaufnahme, beruflichem Stress in unser beider Fälle und
anderen Katastrophen.
Und anderen Katastrophen. Und ja, ich freue mich auch tierisch. Und das ist auch was, da kann man sich drüber freuen. Da kann man ein bisschen stolz drauf sein. Aber noch viel stolzer bin ich auf die Tatsache, dass wir jede Woche so fantastische Zuhörer wie euch da draußen haben. Denn ohne euch würden der Sebastian und ich uns viel seltener über Star Trek unterhalten. Uns viel seltener unterhalten, glaube ich auch. Mhm. Ne? Weil ich kenne uns beiden ja. Ne? Wir sind ja unfassbar schlecht im Kontakt halten eigentlich, ne? So sind wir irgendwie gezwungen dazu. Ja. Und das ist natürlich dieser wunderschöne Nebeneffekt, den wir hier haben. Also ein bisschen Egoismus unsererseits ist natürlich auch dabei. Aber wir haben von euch so viele schöne Sachen gelesen in den vergangenen 100 Wochen. Auch einige von euch schon persönlich kennenlernen dürfen, auf der letzten FedCon zum Beispiel. Und ja, das ist einfach total fantastisch und es macht immer noch Spaß.
Ja. Und es wird, glaube ich, immer noch mehr Spaß machen. Demnächst kommen wir an unsere Evereste, an unsere K2s oder wie sie alle heißen.
Oh, ne? Ja, ja, die K2, genau. Die K2, der große. Mal sehen, ob wir da auch den Schneemann sehen. Ich bin schon gespannt. Oder ob wir uns ein paar Zehen dabei abfrieren. Ja, Sebastian, natürlich muss da jetzt bei dir wieder, müssen die Sirenen losgehen. Ne?
Klar.
Auch zur Feier des Tages, auch die Kollegen von der Feuerwehr nebenan, die feiern ein bisschen mit, die haben uns gegrüßt jetzt, sind ja auch in fast jeder Folge Gast.
Ja, den ganzen Sonntag nicht, überhaupt nicht. Und jetzt um 19.20 Uhr machen die noch einmal das Martinshorn an, weil die merken auch, nee, der Simon und der Sebastian, die haben gerade auf Aufnahme gedrückt. Jetzt müssen wir
da müssen wir auch dabei sein jetzt, ne?
Das könnte ja auch, vielleicht macht das auch so ein ehemaliger Schulkollege von uns, der da jetzt immer auf die Sirene drückt, denn der arbeitet ja da.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Dem würde ich das zutrauen, dass er das tut.
Ja, dem würde ich es auch zutrauen. Der hat auch immer gerne immer was gesagt, wenn er eigentlich nichts hätte sagen sollen. Mensch, ist das lange her.
Ja.
Ja, 100 Folgen. Es sind in Wirklichkeit sogar schon ein paar mehr. 106 nämlich. Hat der Sebastian mir gerade noch verraten. Habe ich ihn gefragt, wie viel? Wir haben doch auch öfter. Wir hatten doch mal diese. Ja, hatten wir auch. Teilweise hast du die alleine gemacht. Teilweise haben wir die auch zu zweit gemacht.
Ja.
Unsere Trek am Freitag zwischen Episoden. Deswegen ist es eigentlich streng genommen die 106. Folge des Trek am Dienstag Kosmos.
Ja, dreimal bin ich fremdgegangen.
Dreimal bist du fremdgegangen, ja, du Sau. Aber es sei dir verziehen, denn du bist ja immer wieder dann zurückgekommen.
Wie ein falscher 50er.
Wie so ein falscher 50er. Die 100. reguläre Folge und ja, wunderbar. Es sollen noch einige 100 kommen, ihr Lieben da draußen.
Ja.
Denn vor uns stehen noch auch so einige 100 Folgen, die wir zu besprechen haben. Aktuell ist es ein bisschen zäh. Das haben wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Wir besprechen ja heute die vorletzte Folge der Zeichentrickserie, der Animated Series. Und das muss ich sagen, ganz im Gegensatz zu TOS, was wir davor gemacht haben, ne, das hat sich jetzt schon ein bisschen gezogen in letzter Zeit. Ne?
Aber auch nur in letzter Zeit. Ich finde, die erste Staffel, die hat uns noch echt so mitgenommen und abgeholt. Da waren auch viele Highlights drin. Da passierten auch mal größere Überraschungen. Aber die zweite Staffel, so kurz sie auch ist, hat uns jetzt in den ersten 4 Folgen doch sehr, sehr viel Kummer bereitet. Und sie fühlt sich deutlich länger an als 6 Folgen bisher für uns. Aber das ist ja auch gut. Zieht sich nicht ins Unermessliche. Und man hat auch, wie gesagt, immer was, worauf man sich freuen kann.
Genau so ist es. Ja, und sonst? Alles fit bei dir?
Alles super, Wochenende ist schon wieder rum hier. Wir nehmen Sonntag spätabend auf, habe ich ja gerade schon mal. Was heißt spätabend? Also ist es noch vorm Tatort, aber den Anfang verpassen wir wahrscheinlich, auch wenn ich Tatort nicht gucke. Und ich hatte ein schönes und entspanntes Wochenende. Ich habe gestern Simon, ich habe gestern den ganzen Tag gekocht.
Das ist ja super.
Das ist meine große Entspannung, da komme ich selten zu. Und dann mache ich gleich immer so 2-3 Gerichte auf einmal in rauen Mengen und dann koche ich den kompletten Gefrierschrank voll einfach nur und höre dabei anderer Leute Podcasts. Und dann weiß ich, jetzt kann ich mich darüber freuen, dass ich die nächsten Wochen viel zu essen habe und habe viele schöne Sachen gehört. Und diese ganze Schnippelei und Braterei, die macht mir auch irgendwie Spaß. Ich denke mir dann auch immer, es wäre auch ein Berufsweg für mich gewesen, irgendeine Kantine aufzumachen oder so, vielleicht.
Ach, du wärst doch bestimmt in die, du wärst nach Frankreich gegangen und hättest da, würdest da so ein 3-Sterne-Stuppen, hättest du da aufgemacht.
Ja.
Komm. Nee, also du musst ja, du wärst ja so ein Spitzenkoch, wärst du bestimmt avanciert, glaube ich.
Eher so ein Bioleck.
Du würdest Essen komponieren. Ja, so ein Bioleck meinst du?
Toll.
Ja. Erstmal Weinchen auf und so, ne?
Ja.
Ach, der Bioleg, von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Lebt der eigentlich noch? Ja, ne?
Der lebt noch. Bekannte von mir haben den neulich mal gesehen.
Ach, sieh an.
Der ging in Köln spazieren, wo er ja auch lebt. Und die sagten, der Onkel Alfred, der ist wohl schon sehr alt geworden und musste sich dann auch von seinem Begleiter da so ein bisschen stützen lassen. Hat dann so ein Näschen frische Luft geschnappt, aber ist wohl auch nicht mehr viel los mit dem.
Okay. Ja. Naja, hoffen wir mal, dass es ihm gut geht.
Ja.
Ich mag den Bioleg total gerne. Ich finde auch, das Fernsehen hat dem sehr viel zu verdanken. Und sowieso ein cooler Typ.
Aber genug von Alfred Bioleg und mir, Simon. Wie geht es dir?
Super. Mein Wochenende war nicht ganz so ruhig wie deins. War auch lukulisch nicht ganz so erfüllend. Ja, ich habe mich hauptsächlich von Pommes frites mit Mayo und Ketchup ernährt. Aber ich war in Hamburg übers Wochenende, bin nach Hamburg geflogen. Und ja, meine Frau war vorher beruflich da und dann bin ich auch zu ihr geflogen und dann sind wir auf ein Festival gegangen, aufs Hellover Hammerburg, ein Underground Metal Festival, und ich bin ja so ein alter Metalhead einfach, und das war richtig toll. Also ich ziehe da wahnsinnig viel Energie raus, ja. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, diese Musik, meine ist es total, und da waren wirklich nur coole Leute und super Musik, fantastisch. Ich hab mir auch extra für diesen Event ganz neue Ohrstöpsel gekauft. Fantastische Ohrstöpsel von Sennheiser. Die, kennst du das? So schlechte Ohrstöpsel, die tust du dir ins Ohr und dann wird so alles so dumpf. Und die haben mal so einen tollen Filter da drin, ja? Und die machen einfach nur ein bisschen leiser. Weil dann bist du fertig nach 2 Tagen, ja? Wenn du da halt so eine derbe Beschallung abkriegst und so. Und das war. Aber für alle Metal-Freunde da draußen, der Headliner war Night Demon. So eine traditionelle Metalband im Stil von Iron Maiden, die unfassbar auf der Bühne abgehen. Und dann kam völlig unerwartet der Uli John Roth auf die Bühne gelaufen im Zugabenteil. Uli John Roth kennen vielleicht einige, der ist auch sehr, sehr alt schon mittlerweile. Der war ja für eine sehr imposante Zeit, war der bei den Scorpions Gitarrist.
Ach,
als Michael Schenker damals die Band verlassen hat in den 70ern. Und er hat meiner Meinung nach auf den besten Scorpions-Alben mitgespielt. Das war noch lange vor dieser, dieser Schmalzzeit und sowas. Und den mal wieder zu sehen, wie der da kam mit seiner Gitarre und so, da hatten viele gestandene Männer und Frauen um mich herum Tränen in den Augen und ich auch. Und das war ein herrlicher Moment. Und wie gesagt, da zehre ich jetzt wieder von.
Ach.
In meinem Berufsleben und so, von diesen Momenten. Fantastisch.
Ach, wie schön.
Ja. Toll war's. Ja. Ganz toll. So.
Hörer getroffen?
Das war mein Wochenende.
Hörer getroffen?
Nee, tatsächlich nicht. Ja, es kommt ja schon jetzt mal gelegentlich so vor. So war, du bist doch hier der, ne? Aber wenn mich jemand getroffen oder mich erkannt hat oder so, dann hat er es nicht gezeigt.
Okay.
Ist aber okay.
Also wenn ihr mich mal auf einem Konzert treffen möchtet, ich gehe nächsten Monat auf ein Konzert. Und ja. Wenn ihr das hier hört, ist das gar nicht mehr so lange hin, aber vielleicht gibt's noch Karten, keine Ahnung. Sollte irgendjemand von euch am 13. April in Düsseldorf sein, auf dem Konzert von Giorgio Moroder, dann winkt mal. Da bin ich nämlich auch. Und das ist auch irgendwie so ein uralter Recke, der auf einmal auf Tour geht. Das hat mich total gefreut.
Ja, ist aber toll, ne?
Ja.
Fantastisch, ne? Also, wenn der hier in die Gegend kommen würde, wäre ich wahrscheinlich auch schwach werden, ja? Ich stelle mir gerade vor, wie der Moroder so auf der Bühne spielt, ja, alle gucken da hin, dann sagt einer plötzlich so total laut, ja, so, ey, guck mal, Sebastian, hallo.
Ja, wohl eher nicht, wohl eher nicht.
Ja, schön.
Ach, ja.
Ja, 100 Mensch, Folgen, ey.
100 Folgen, ey. Ja, genau. Wollen wir mal, wir haben heute schon wieder so viel, wir geraten schon wieder ins Plaudern, Simon. So gern ich das ja tue.
Ja, es wird Zeit wieder.
Wollen wir mal in so eine Folge. Ich dachte gerade, hätte eine Katze so richtig geschissen. Es roch gerade ganz komisch, aber ich glaube, das war ich selber.
Boah, das muss ich noch kurz erzählen, ja. Also vor uns, ne, während des Konzerts, in der Markthalle in Hamburg, die ist eine ganz fantastische Location, wo auch so Stufen sind, ja, das heißt, Leute sind so stufig angeordnet und jeder hat immer einen super Blick auf die Bühne, ne, wenn man nicht gerade ganz unten steht. Und vor mir, da stand so ein Mann, so ein Typ, der war irgendwie 2,50 Meter gefühlt groß, ja, war natürlich nicht, aber so wirkt er auf mich, eine Riese einfach. Und neben ihm stand eine kleine Frau und die beiden waren auch gut, hackedicht irgendwie, hatte ich so einen Eindruck, ja, ordentlich getankt einfach und ich saß da und wir standen da und waren gerade so voll in der Musik drin und plötzlich stank's, ja, du kennst das ja, wenn einer so furzt, ne, so richtig so ein Bierfurz war das, richtig furchtbar. Ja, okay, einmal ist halt kein Mal, ne, aber dann wiederholte sich das zwei, dreimal und dann ist einer weg, dann ist er weg und die Frau stand nur noch da, ne. Und dann haben wir beide so gesagt, jetzt wissen wir es, wer es ist. Jetzt können wir mal rausfinden, wer das von den beiden eigentlich ist. Und bam, ja, kam der nächste Furz an. Und so, das ist die Frau, ja. Ohne Witz, Viertelstunde später geht halt die Frau weg, ja. Und bam. Wir haben halt festgestellt, es sind beide gewesen. Und dann sind wir mal rausgegangen. Weil es war nicht mehr zum Aushalten.
Oh Gott, das ist einzig.
Aber jetzt auch nur, weil du jetzt mit der Furzgeschichte angefangen hast, muss ich das jetzt auch mal loswerden.
Nee, aber es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja.
Loswerden, ne?
Es kann auch kein anderer jetzt gewesen sein, ja? Hinter euch.
Das ist die dritte Möglichkeit, aber ich glaube nicht. Die vierte ist, ich war es selber.
Ja.
Oder meine Frau war es.
Das wäre natürlich hinterlistig.
Das ist die fünfte
die
Möglichkeit.
Ganze Zeit
wir beide waren es. Ja. Jetzt sind wir wieder in dieser
Oder alle vier. Nein, egal.
Alle vier, ja, jetzt sind wir wieder bei logischen Problemen. Ne? Logische Probleme, Sebastian, gibt es diese Woche vielleicht auch, das wissen wir noch nicht, in unserer 100. Folge von Trek am Dienstag, die sich mit einer Folge auseinandersetzt, die einen wunderschönen Titel hat, Sebastian, im Englischen, aber auch im Deutschen.
Ja.
Wie heißt sie denn auf Englisch, die Folge?
Auf Englisch heißt die Folge, die am 5. Oktober 1974 erst ausgestrahlt wurde, How sharper than a serpent's tooth. Und auf Deutsch, Simon.
Kulkulan, der Mächtige. Auch schön.
Ja.
Kulkulan, der Mächtige. Das muss man auch so sagen, ja, so. Kulkulan, der Mächtige.
Ja, vor allen Dingen, weil es in ein paar Folgen eine deutsche Folge gibt, die heißt einfach nur der Mächtige.
Ist das so?
Ja, das ist jetzt die 106. Folge.
Ja.
Da heißt die erste Hälfte der Mächtige und die zweite heißt Mission Farpoint.
Der Mächtige Mission Farpoint, ne?
Ja. Und einen zweiten Titel hat's aber auch noch hier.
Ja, hat's einen zweiten Titel. Den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Bin schlecht vorbereitet. Ich, wie gesagt, war ja nicht da die ganze Zeit.
Ja, macht nichts.
Aber jetzt, ich guck mal, ob ich's schnell finde und versuche jetzt Zeit zu schinden. Und während ich Zeit schinde, Sebastian, rede ich noch so ein bisschen bla, so na, 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 da, di, da, da, die versunkene Welt.
Die versunkene Welt, hätte ich dir auch gern verraten, aber ist gut, so war's auch lustig.
Hat dich nicht zu Wort kommen lassen. Es tut mir leid, ja.
Nee, kein Problem. Ja, die versunkene Welt. Kulkulan. Kulkulan ist übrigens falsch. Der heißt, vielleicht nennen sie ihn im Deutschen Kulkulan. Ich habe die Folge auf Deutsch nicht gesehen. Mhm. Aber Kulkulan heißt er nicht. Da ist ein L zu viel drin.
Wie heißt er denn? Weil der Kirk spricht den auch irgendwie. Der Kirk sagt irgendwie Kalkulan.
Ja, Shatner verspricht sich die ganze Zeit, das ist richtig. Der hat seine Dialoge separat aufgenommen und eigentlich heißt er Kukulkan. Und ja. Shatner sagt immer Kuklakan. Was leider sehr nahe an Ku Klux Klan auch irgendwie ist. Gut, das ursprüngliche auch, aber das, was Shatner sagt, noch näher irgendwie. Warum es ihn dazu bewogen hat, das so falsch zu sagen, das ist schon echt schlecht irgendwie. Oder das ja, war so eine Anleihe an, dass er nicht Quadrotriticale kennt und dass er sich dann da auch genauso schwer mit tut, keine Ahnung.
Ja, Maurice LaMarche, das ist ja ein Synchronsprecher in Amerika, in verschiedensten Zeichentrickserien.
Futurama. Spricht
ja unterschiedliche Charaktere, Futurama beispielsweise, es war auch in tausend anderen Sachen dabei. Ist auch immer derjenige, der so der James Doohan, der wird für alle möglichen Charaktere genommen, weil der eine sehr variable Stimme hat. Und der hat über Shatner immer gesagt, dass Shatner, dem konntest du dann sagen, Herr Shatner, Sie haben das falsch ausgesprochen. Können Sie das nochmal einsprechen? Da hat er gesagt, wieso, habe ich doch genauso gesagt? Nee, ich habe das genauso gesagt. Ich habe doch Kukulkan gesagt.
Okay, ja.
Und die Regisseure sollen wohl dann teilweise auch keine Lust mehr gehabt haben zu diskutieren und dann mit Shatner zu diskutieren und haben halt gesagt, na gut, okay, passt schon.
Das ist verrückt, ne? Das.
Keine Ahnung, was in der Story dran ist, aber das. Hat er mal auch wegen der Con erzählt, glaube ich.
The Gentleman Who Played Mr. Chekhov.
Das ist immer noch so eine Wahnsinnsgeschichte. Da müssen wir dann drüber reden, wenn es dann um den Film geht, wo dieser Satz herkommt. The Gentleman Who Plays Mr. Chekhov.
Ja. Aber gut.
Ja, ob Kukulkan oder Kulkulan, ich nenne den wahrscheinlich auch immer wieder falsch jetzt, hört einfach drüber hinweg. Sebastian, wer hat uns das denn hier angedichtet?
Das war ein Autorenduo. Zum einen der David Wise, der hat später auch für andere Animationssachen geschrieben, Transformers und Turtles. Und der eigentlich Spannende an diesem Autorenduo, der Russell Bates.
Warum ist der denn spannend?
Der ist spannend, weil er von amerikanischen Ureinwohnern abstammt. Genauer gesagt von den Kiowa oder Kiowa. Und teilweise hat er sich auch hieran orientiert. Und zum anderen war er ein sehr, sehr guter Freund von Gene L. Kuhn. Und Gene L. Kuhn war auch sein Mentor. Und man muss sagen, Gene ist wenige Monate bevor diese Folge, also ein Jahr bevor diese Folge ausgestrahlt wurde und wenige Monate bevor sie in Produktion ging, ist er sehr früh gestorben. Und Bates nahm sich vor, ihm diese Episode zu widmen und auch irgendwie sowas Naturvolk-mäßiges von seinem eigenen Background da reinzubauen, weil DC Fontana auf der Suche nach so etwas war. Und so hat er quasi so eine Art, tja, Naturvolk-Remake von Humans for Adonais ganz bewusst geschrieben. Mhm. Also der Tempel des Apoll und irgendwie Folge 30 oder so. Und das ist schon, wie ich finde, eine spannende Geschichte. Und auch nochmal eine schöne Erinnerung an einen großen Autor, an den Gene L. Kuhn eigentlich.
Genau, Gene L. Kuhn, dem haben wir sehr viel zu verdanken, was so ja Star Trek Standards angeht. Wir reden oft über ihn in unseren TOS-Episoden. Da könnt ihr das alles nochmal nachhören. Das werden wir jetzt hier nicht nochmal alles ausbreiten, was der gemacht hat. Aber er ist ein sehr wichtiger Charakter einfach für Star Trek. Sehr wichtige Person vielmehr.
Ich wünschte einfach, es hätte ihn noch gegeben in einer Zeit, wo mit den Machern der Urserie Interviews geführt wurden. Weil von ihm existiert quasi nichts. Nur das ein oder andere Memo oder mal vom Hörensagen etwas. Aber es gibt einfach keine Interviews mit diesem ganz entscheidenden zweiten Gene, der Star Trek formte. Mhm. Das ist für mich immer noch, für mich als jemand, der sehr, sehr gerne so ein Deep Dive macht, sagt man ja, glaube ich, wenn man so tiefe Forschung zu einer Serie anstellt, ist das einfach ein weißer Fleck auf der Landkarte, der sich nie füllen wird. Und das ist schon bedauerlich.
Ja, vielleicht tauchen irgendwann mal seine geheimen Tagebücher auf. Auf dem Speicher oder so. Das wäre super.
Gut. Im Stern, ne?
Ja, genau, im Stern. Du bringst mich da auf eine Idee.
Ja.
Sebastian, wollen wir in die Folge eintauchen? Sollen wir da mal deep reindiven?
Ja, lass mal machen. Wir laufen ja auch erst 20 Minuten oder so. Da können wir jetzt mal anfangen, über die Handlung zu sprechen.
Würde ich auch sagen. Wenn euch das übrigens zu langweilig ist, unser Vorgeplänkel immer, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Also wir machen das jetzt einfach so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht nervig ist. Sebastian, die Enterprise ist unterwegs, ne? Die verfolgt eine Sonde, beziehungsweise hat eine Sonde verfolgt. Die war irgendwie im Föderationsgebiet, hat da Planeten gescannt, ist dann abgehauen. Ja, und das ist eine außerirdische Sonde auf jeden Fall, also nichts, was man irgendwie kennt. Und hat sich dann aber bei der Verfolgung selbst zerstört.
Nicht so ganz. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber für mich kam es so rüber, als wäre die bis zur Erde geflogen und hätte dann da rumgescannt und wäre in die Luft geflogen und die Enterprise fliegt quasi den Kondensstreifen der Sonde zurück zu deren Ursprung. Aber du magst genauso recht haben.
Ja, aber die Sonde hat sich aber zerstört.
Die Sonde hat sich zerstört, genau.
Ne, da sind wir uns einig.
Ja, sind wir uns sehr einig, ja.
Ja, ja, soweit war ich noch nicht. Dann kommt der Kondensstreifen ja ins Spiel danach, ja. Mhm. Hast du mir jetzt ein bisschen vorweggenommen, denn, das macht überhaupt nichts. Nachdem die Sonde sich zerstört hat, dann erschien ja dieser Kondensstreifen, diese Materie, die da von der Sonde ausging und die wird jetzt verfolgt. Haben wir das jetzt alle verstanden?
Ja.
Da draußen? Okay. Man findet dann auch bald irgendwas, nämlich ein Alienschiff, das sich der Enterprise nähert.
Und während man noch so überlegt, was könnte das sein? Ist es eine zweite Sonde? Aber nein, es ist deutlich größer als die Sonde, sogar doppelt so groß wie die Enterprise. Es wird womöglich sogar der Absender sein. Da stellen wir fest, Sulu hat diese Woche Urlaub.
Ja,
da sitzt ein anderer Kollege.
Da sitzt ein anderer Kollege, nämlich ein, wie wir später erfahren, ein Comanche. Mit dem wunderbaren Namen, auf Englisch zumindest, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch so heißt, wahrscheinlich heißt er auf Deutsch Tänzelnder Bär oder so, weiß ich nicht. Walking Bear.
Mal wieder gesprochen von Jimmy Doohan. Und wir haben jetzt hier tatsächlich das erste Mal den Vertreter auch eines Naturvolks in der Serie. Wie passend, dass auch jemand aus der amerikanischen Ureinwohnerschaft quasi die Episode geschrieben hat.
Absolut. Ich bin auch dankbar, dass man den nicht zu klischeehaft gestaltet hat. Ja, also man hätte mir jetzt irgendwie langes schwarzes Haar, hätte man ihn verpassen können, womöglich zu allem Übel noch so einen Federschmuck oder so. Das hat man Gott sei Dank drauf verzichtet. Dass er jetzt derjenige ist, der da so mythologisch interessiert ist, ist natürlich auch wieder irgendwo ein Klischee. Aber passt schon. Finde ich auch gut, dass da plötzlich ein Ureinwohner sitzt. Sie kommen viel zu selten vor in solchen Serien.
Auf dem Schiff sehen wir jetzt alle erstmal so einen grünen Blob, so ein Energiefeld, wo ich erst dachte, aha, das könnte jetzt auch eine Hand werden. Und damit wären wir wieder bei der Tempel des Apoll. Aber nein, es ist tatsächlich viel rätselhafter, denn man misst in dieser grünen Wolke rum und stellt fest, das Schiff, das da irgendwie drin steckt, das besteht aus kristalliner Keramik. Also ein unglaublich seltsamer Werkstoff.
Es hat auch richtig was auf dem Kasten. Dieses Schiff, ne? Denn es ist irgendwie in der Lage, die Enterprise abzubremsen. Da gibt's so einen Schlag und plötzlich wird die Enterprise langsamer, als wenn sie ja in so einen Brei reinfliegen würde, in so einen Schleim irgendwie, ne? Und es wird dann alles so ein bisschen mühsamer, man wird immer langsamer und dann ist man plötzlich gefangen. Man steckt dann in so einem Energieglobus fest. Ja, das ist aber so ein rundes Ding, so ein rundes Schild und in der Mitte hockt die Enterprise und kann weder vor noch zurück.
Bubble Bobble quasi. Eines der besten Arcade-Spiele aller Zeiten, wie ich finde. Das habe ich, glaube ich, in meinem Leben schon 300 bis 700 Stunden gespielt.
Und 50% der Güte macht die Musik aus, finde ich. Die einfach unfassbar gut ist bei Bubble Bobble.
Ja, Dauerschleif.
Ja, das Schiff, Sebastian, enthüllt sich dann plötzlich und das sieht ja mal sehr interessant aus. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Vielleicht schaffst du es.
In der Frontansicht sieht das ein bisschen aus wie der vulkanische Lander aus First Contact, so mit so Armen nach oben und nach unten, aber gleichzeitig auch nicht. Es hat auch so eine Art, so etwas Totemhaftes und es sieht auch ein bisschen aus wie ein Gesicht. Mit so einem Mund und in dem Mund sind funkelnde Sterne. Also ganz einzigartiges Design.
My God,
It's full of stars.
Da muss ich sofort dran denken. Also es ist wirklich ein interessantes Design, absolut. Und es, man ist auch sofort interessiert. Ne, es hat auch sowas, ja, was Metaphysisches fast. Ne, also da, was Geistliches mutet dem irgendwie so an. Ja, ich musste auch irgendwie an so zwei Schlangen denken, die weggucken, ja, so voneinander entgegengesetzt gucken und sowas. Ganz interessante Form. Und während man das noch so bewundert, schießt ein Energiestrahl aus diesem Mund, aus dem Sternenmund und trifft die Enterprise. Und da wird man jetzt erstmal ordentlich durchgeschüttelt auf der Enterprise.
Man kann ja noch nicht mal ausweichen, weil man eben in dieser Bubble-Bubble-Blase festsitzt. Und man kann auch nicht zurückfeuern, denn das zurückgeschickte Phaserfeuer, das geht nur gerade bis zu der Blasenwand und da wird das dann auch aufgehalten. Also man ist völlig machtlos. Und während man dann da wirklich so sitzt wie so eine, tja, wie so eine Fliege, die an so einem Stück Klebepapier hängen geblieben ist, fast schon, da passiert mit dem Schiff, was sich dort nähert, noch etwas ganz Bemerkenswertes, denn man kann nicht sagen, es verändert nicht seine Form, aber es überlagert sich noch ein zweites Bild quasi über das Schiff.
Ja, es ist wie so eine Projektion, ne, irgendwie auf das Schiff drauf, aber auch darüber hinausgehend, also nicht nur auf der Fläche des Schiffs, sondern ja, es wirkt einfach so, als hätte würde da jemand so plötzlich so Buntglas davor halten. Und ja, Sebastian, es erscheint. Meine erste Assoziation war irgendwie, das sind doch diese chinesischen Drachen, ja, die so an Stöcken immer lang getragen werden bei irgendwelchen Volksfesten. Ihr kennt das da, ne? Diese schlangenartigen Drachenwesen so. Es hat aber auch noch andere Elemente. Es hat irgendwie auch was Schlangenhaftes. Was ist da noch drin, Sebastian?
Ja, ich habe schon als erstes auch dieses chinesische Drachenkostüm erkannt. Doch. Nicht so sehr die Schlange. Es sieht halt aus wie so ein, ja, wie so eine bunte Zeichnung. Natürlich ist es eine bunte Zeichnung. Es ist hier eine Zeichentrickserie, klar. Aber es sieht aus wie so eine bunte Zeichnung, die du auf so einer Papyrusrolle finden würdest von irgendeinem urtümlichen Monster. Und alle sind auch total verwirrt und irritiert und sagen, was ist das denn? Nur Walking Bear, der jetzt zum Glück gerade da sitzt, denn genau jetzt passend hat Sulu Urlaub, dem geht ein Licht auf.
Ja. Kukulkan stößt da aus, ne? Kukulkan. Mhm. Scheint das irgendwie zu kennen, dieses Wesen, ne? Und man zählt eins und eins natürlich zusammen, denkt sich, Mensch, das ist ja der einzige Indianer an Bord. Der einzige Indianer, habe ich jetzt gesagt, ne? Der einzige amerikanische Ureinwohner. Ja, und die kennen sich natürlich mit sowas aus. Es wird dann zum Glück auch gesagt, dass er tatsächlich studiert hat, ja, so verschiedene Kulturen und verschiedene Fabelwesen. Und der kennt dieses Wesen. Ja, Uhura macht, oh, als er den Namen hörte. Da habe ich erstmal gedacht, die Uhura kennt den auch. Den Kukulkan.
Oh! Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie den Kukulkan da drin sehen. Denn der Kukulkan ist ja tatsächlich eher so, der sieht ein bisschen so aus, aber der sieht halt eher so aus, wie er später in der Folge aussieht. Das hier sieht viel zu sehr wie ein chinesischer Drache aus, als dass der Walking Bear den zweifelsfrei als den Kukulkan erkennen könnte. Und leider ist die Erklärung mal wieder eine ganz profane. Die haben einfach drauf losgezeichnet und diesen chinesischen Drachen gezeichnet. Und dann passte das gerade hinterher nicht so sehr zu den Dialogen und zu der Geschichte. Aber da war es dann auch schon zu spät, um das irgendwie zu ändern. Und deswegen ist hier so ein Bruch drin, so eine leichte Unlogik.
Aber wer oder was der Kukulkan auch ist, Kukulkan.
Kuklakan.
Tukan. Der
Tukan.
Der Dukan, er kann sprechen und er meldet sich auch. Ja, man hört eine Stimme, diese Stimme ungefähr. Und er meldet sich und beschwert sich auch gleich. Schlechte Laune, ihr habt mich vergessen, aber die Menschheit hat noch eine Chance, eine letzte Chance. Wissen wir Bescheid, ne? Ist schon wieder so eine Möchtegern-Gottheit, die da unterwegs ist.
Nur einer von euch hat mich noch erkannt und sonst hätte ich euch jetzt kaputt gemacht. Ich hätte euch jetzt allzu brei geschlagen. Aber deswegen, weil der Walking Bear gesagt hat, Kukulkan, will ich euch doch jetzt mal noch eine Chance geben.
Ja. Kirk versucht den Walking Bear auch direkt auszufragen und der kommt nur noch so weit, um zu sagen, dass dieser Kukulkan halt ein Gott der Azteken mal war, ja, oder der Mayans. Ja, so ein Gott halt, ne? So ein Schlangengott, der damals angebetet wurde. Ne? Also offenbar gab es da irgendwelche Zeichnungen, die darauf hingedeutet haben oder irgendwelche historischen Überlieferungen. Und da Walking Bear eben ein Experte ist, weiß der das sofort. So, und dann geht's wieder Schlag auf Schlag.
Dann geht's wieder Schlag auf Schlag, denn der Spock sagt, der mutmaßt auch gleich hier, die Maya, stimmt, die hatten so einen geflügelten Schlangengott, der kam vom Himmel und brachte Wissen. Kirk denkt auch gleich noch einen Schritt weiter, dann sagt er, ah ja, vielleicht ist das jemand, der die Erde schon mal in der Vergangenheit besucht hat. Warum will er uns denn jetzt zerstören? Keine Ahnung. Aber bei diesem Gedanken, wo der Kirk sagt, der war schon mal da und der hat uns Wissen vermittelt. Hör mal, das ist ja so eine Präastronautik-Idee. Ich habe im Hintergrund gehört, so wie sich Erich von Däniken die Hände reibt. Ja,
ja. Da ging's jetzt macht deine Begrüßung auch natürlich Sinn von vorhin. Ja, klar, dieses ist ja eine Geschichte, die wir auch bei Star Trek schon hatten, die wir in der Science Fiction sehr oft hatten. Ich meine jetzt Prometheus beispielsweise, ja, war so das Letzte, an das ich mich erinnern kann, was einen richtig großen Namen hatte, was das aufgegriffen hat. Die Menschheit ist irgendwann mal von einer Art Master Race besucht worden, ja, die hat dann den Menschen irgendwie was gezeigt, den Wissen vermittelt und da konnten sie dann florieren und irgendwann hat man die halt vergessen. Und so ganz beliebt ist natürlich diese ägyptische Kultur mit den Pyramiden und so weiter, ne, da sagen die, ja, das war ja mal früher der Ra und so, das waren eigentlich gar keine Menschen, sondern das waren irgendwelche Besucher, ja, die uns den Weg gezeigt haben.
So ist es.
Und es gibt viele Leute in der Tat, die mit diesen Sachen nicht, was die Unterhaltung betrifft, viel Geld verdienen, sondern die das auch als bare Münze verkaufen wollen, ja, und sagen, das war so und so, und dann so pseudowissenschaftliche Bücher schreiben, die aber auch unterhaltsam sein können. Ja, man muss sie nur richtig einordnen.
Ich muss ja sagen, der Däniken, der war ja damals echt der heiße Scheiß, ne? Sein größtes Buch, was genau diese Sachen postuliert, die hier in dieser Folge thematisiert werden, das ist Erinnerungen an die Zukunft, erschienen 1968, wurde dann weltweit bekannt als Chariots of the Gods und auch 1970 als Dokumentarfilm, wenn ihr die Anführungszeichen hört. Ja, die habe ich da gerade gesetzt, verfilmt. Und das ist irgendwie so dieses Standardwerk der Präastronautik. Und Simon, das stand sogar bei so alten Onkels in meiner Verwandtschaft, ja, stand das sogar immer im Bücherschrank. Da saß genau dieses alte Ding da. Habe ich immer gedacht, ey, hat das der Onkel Heinz gelesen oder was?
Ich kenne das auch aus meiner Verwandtschaft, ja. Tatsächlich Erich und der andere hieß, glaube ich, Johannes von Butler oder so. Der kam aber später. Ich möchte jetzt, hinterher verklagen die uns oder so, ich möchte ja nichts Falsches sagen. Aber ja, man hatte halt es hatte so diesen Mief des Geldmachens so um sich. Ja. Und es gab schöne Grafiken da drin, schöne Bilder und jede Menge Unsinn, glaube ich halt einfach, ne? Aber es stimmt, ja, das war echt im Mainstream angekommen, ja, damals.
Das traf irgendwie so einen Nerv mit so esoterischen New Age Fantasien. Die griffen ja in den 70ern ganz fett um sich. Ich frag mich halt nur, wie eine Serie, die auch immer so harte und fundierte Sci-Fi Autoren hofiert hat. So ein Asimov stand dem Ganzen ja sehr nahe und später, als es um die Filme geht, waren so Raumfahrtingenieure wie der Jesko von Puttkamer, der aus dem Dunstkreis von Werner von Braun stammt, die waren tatsächlich Berater der Serie. Und irgendwie verstehe ich nicht so ganz, wieso sich Star Trek hier so an die Esoterik auch ranwagt. Ich finde es persönlich nicht falsch oder verkehrt, aber ich finde es auch bemerkenswert einfach. Ich weiß nicht, wie geht dir das?
Naja, also ich meine, das wird Star Trek ja auch später immer mal wieder machen. Ich meine, Deep Space Nine ist da ein ganz großes Beispiel, ja, wo es in das Metaphysische abdriftet und wo wir dann halt auch solche Themen haben, die jetzt wissenschaftlich vielleicht nicht, ja, Hand und Fuß haben oder erklärbar sind. Aber häufig gibt's dann noch immer diese wissenschaftliche Erklärung, wie man sich das auch irgendwie zusammenreimen kann. Mein Gott, es ist halt die Zeichentrickserie. Wo waren wir vor ein paar Wochen? Da waren wir irgendwie mit einer Rollenspieltruppe unterwegs, ja, die, also, ne, also, ja, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Nee. Ich dachte halt, na ja, gut, da sind wir mal wieder.
Nee, negativ auch nicht. Ich find's halt einfach funky in dem Moment.
Funky, ja. Ja. Funky ist auch generell die Folge, die wirkt so ein bisschen dynamischer als in der letzten Woche und auch in einigen Folgen davor. Also man sieht halt deutlich mehr Bilder, finde ich, so, ja, also auch Innenansichten von der Enterprise verschiedene, wenn der Spock da irgendwie rumhantiert und auch später dann. Aber gut, ich will nicht vorgreifen. Haben wir schon gesagt, dass die jetzt weggebeamt werden, unsere Kollegen?
Ach nee, nein. Nach und nach machen die also plopp, plopp, plopp. Und zwar 4 Leute verschwinden. In der Reihenfolge des Verschwindens sind es McCoy, Scotty, Walking Bear und Jim. Was macht der McCoy? Du hattest gerade...
Der hat jemanden da, den er gerade untersucht, ne? Der drückt ihm danach so einen schlecht gelaunten Spruch wieder rein, ne?
Ja.
So nach dem Motto, ich schreibe sie jetzt krank, obwohl verdient haben sie es nicht. Oder irgendwie so, ich verordne ihnen ein bisschen Ruhe. Verdient haben sie sich. Also der McCoy in dieser, das fällt mir jetzt schon, mehrfach ist mir das aufgefallen, dass der McCoy hier echt so als der mürrische, grantelnde Landarzt hier irgendwie so, ne, gezeichnet wird. Gezeichnet, ja.
Ha! Ach ja, das hat er ja später auch noch, also... They drafted me. Das sag ich nur. Ja, aber wo sind wir denn jetzt? Jetzt, da ist ja erstmal nicht so viel los, wo man materialisiert.
Nee, man befindet sich in so einem riesigen leeren Raum. So sieht es aus. Wie in der Mitte von so einem Würfel irgendwie. Ja, Kirk sagt dann auch sofort, vielleicht ist das jetzt irgendwie hier dieser Test, von dem der Kukulkan da gesprochen hat, oder Kalkulon.
Kalkulon. Womit wir wieder bei Futurama werden. Das ist doch aus All My Circuits, oder?
Ja, doch schon, klar, richtig. Der meldet sich auch gleich, ne? Der Gute. Und sagt auch dann wieder mit seiner göttlichen Stimme sozusagen, ja, die von überall dröhnt. Ihr sollt jetzt lernen, ich will euch was beibringen. Ja, ihr seid jetzt hier, ihr sollt jetzt lernen. Und sollt einen Test bestehen, oder was? Und plötzlich entpuppt sich dieser Raum als so eine Art Holodeck. Es entstehen erstmal so ein paar Sterne, ja. Und dann ist plötzlich um sie herum entsteht ein Wald und dann eine, ja, Maya-Aztec-Stadt irgendwie, ne? Also mit so verschiedenen Statuen, so einer goldenen Pyramide in der Mitte, ne, wie man sie so kennt. Also diese Art von Pyramiden, wo halt nach den Überlieferungen irgendwie die Köpfe runtergekullert sind, ne, bei den ganzen Opfern und so. Und ja, verschiedene Statuen, einfach so eine Stadt. Und der Scotty sieht halt diese Pyramide und sagt irgendwie, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas Schöneres gesehen. Ach. Da muss ich lachen, weil, Alter, was für ein schlimmes Leben muss der haben.
Der arme Kerl, ja.
Ist der noch nie was Schöneres gesehen.
Hat. Und ist auch noch nicht rumgekommen, denn so wie die Pyramide da gezeigt wird, steht die auch heute noch in Yucatan. Das ist nämlich die Pyramide des Kukulkan, so heißt die sogar. Die ganze besuchen gehen als Tourist. Also der Scotty, der sitzt immer nur vor seinem Scotch und liest sich irgendwelche technischen Journale. Also, ist es eine arme Sau eigentlich. Ist es eine arme erste Sau.
Mal, erste Mal einen Baum gesehen. Meine Güte, so was Wunderbares. Ja.
Meanwhile on the Enterprise gibt es so ein kurzes Zwiegespräch zwischen Uhura und Spock. Sie will nach den Vermissten suchen und Spock ist dann so mal wieder so dieser Hartarsch, der sagt, nein, die Vermissten sind jetzt erstmal zweitrangig. Als allererstes sollen wir das fremde Schiff untersuchen und uns die Enterprise hier befreien.
Er bügelt sie richtig ab, ne?
Ja.
Also auch schlecht gelaunt, muss man sagen. Ja, in der Stadt unten befindet man sich vor so einer Art Portal, so einem Tor, auch so einem großen, hat mich eher so an dieses kitschige Chinatown-Tor erinnert, ne, was du so kennst.
Exakt.
Aus, ne, aus San Francisco oder so, oder aus anderen Chinatowns dieser Welt. Aber irgendwie kommt man da drauf, man befindet sich, das alles um die Crew herum, das ist so eine Art gigantisches Rätsel. Ja, also irgendwie ein Rätsel verbirgt sich da, das man jetzt lösen muss. Und der Walking Bear erzählt, dass ja der Kuklukan, der hat diese Kultur einen Kalender gegeben, ne, eben diesen Maya-Kalender, den man so kennt, ne?
Ja.
Und der wollte, dass sie dann eine Stadt bauen damit. Und der Kirk geht gleich, glaube ich, einen Schritt weiter, der sagt, ah, so ist das, er hat die Erde besucht und hat immer nur einen kleinen Teil seines Wissens weitergegeben an die einzelnen Kulturen. Die sollten so eine Stadt aufbauen und sollten ihn dann rufen. Denn nur dann, wenn man eine Stadt irgendwie richtig aufbaut, kommt er zurück.
Ja. Und die Stadt sieht ja jetzt auch aus wie eine Mischung aus China, wie du schon sagst, und Mexiko, also den südamerikanischen Urvölkern, aber auch ägyptisch. Also hier und da sitzen auch so Statuen von Anubis rum, dieser hundeartige Gott mit den langen Ohren. Und ja, also ich finde das schon arschig, ehrlich gesagt, von dem Kukulkan, dass der jedem nur so ein bisschen gibt, weil damals hat halt die Menschheit noch nicht die Erde bereist. Die hatten einfach keine Möglichkeit, ihr Wissen zusammenzutragen und das auszutauschen. Und dann zu erwarten, dass das geschieht, finde ich schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber hat er sich ja lange geduldet, ne? Also der kommt ja jetzt erst an mit seiner Sonde und was weiß ich alles, ne? Als die Menschheit schon in den Sternen ist.
Ja.
Die Idee dahinter ist ja ganz lustig, ne? Ich gebe jeder Kultur so ein bisschen Wissen und nur wenn die Kulturen das Wissen zusammentragen, ja, entsteht da eine Gesamtheit irgendwie, eine gesamte Erkenntnis, eine Erleuchtung, um mal in dieser esoterischen Schiene zu bleiben.
Ich habe ein bisschen das Keltische vermisst, also auch so ein bisschen Stonehenge, das hätte da noch mit reingehört für meinen Begriff, wenn man schon sagen will, dass alle dieser alten Kulturen irgendwie einen Teil davon hatten, dann hätte das auch noch da reingehört.
Stimmt, das ist ein bisschen sehr beschränkt, ne, auf diese 3-4 Einflüsse, die man da sieht, ne.
Auf die exotischen, in Anführungszeichen.
Ja, genau, wieder, ne? Genau, diese exotischen, ja.
Den Russell Bates, den hat es nämlich nach eigenen Aussagen, also den Autor der Folge, hat es tierisch geärgert, dass es in westlichen Zivilisationen immer hieß, ja, die primitiven Völker wie die Ägypter oder die Maya, die haben diese Pyramiden gar nicht selbst bauen können. Die haben Hilfe von außen auf jeden Fall gebraucht, entweder aus China oder aus dem Weltall oder Magie oder was auch immer. Oder es war verlorenes Wissen im Spiel. Und ihm war es hier ganz wichtig, zu zeigen, dass diese Behauptung irgendwie, ja, vielleicht rassistisch ist, ja, oder engstirnig ist, und hat hier eine Geschichte geschrieben, aus der hervorgeht, dass überhaupt niemand auf der Erde damals dazu fähig war, sowas zu bauen, auch nicht die Chinesen. Die brauchten alle eben die Hilfe aus dem Weltall. Und das empfand er als eine große Genugtuung, dass diese Geschichte in dieser Art und Weise verfilmt wurde. Interessante Agenda. Bisschen um die Ecke gedacht, fand ich, als ich das so hörte.
Bisschen sehr um die Ecke gedacht, ne?
Ja.
Mich ärgert an diesen ganzen Geschichten ja immer, dass da Leistungen, teilweise wirklich Leistungen von Menschen, die ihrer Zeit so dermaßen voraus waren, ja, also wenn man die Pyramiden beispielsweise nimmt, wie man das Ganze gebaut hat, klar, sind natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute, was heißt wahrscheinlich, da sind sehr, sehr viele Leute ums Leben beigekommen, diese Dinger zu bauen, die da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatten, aber trotzdem dieses wenn man jetzt nur diese architektonische Leistung mal sieht, ja, dass man dann irgendwie erzählen muss, dass da irgendwelche Aliens kamen und uns das zeigen mussten, das verkauft diese Leute, das macht sich über diese Leute ja auch lustig.
Schon, ja.
Also es nimmt die auch nicht für voll und so. Und deswegen bin ich da nicht so ganz einverstanden mit dem Ansatz. Hm. Ich verstehe ihn, aber ja, ich mag solche Storys einfach nicht so. Und deswegen ist das halt, das sträubt sich immer in mir alles. Anyways, Kirk, der marschiert jetzt mal die Pyramide hoch, ne? Der kennt da nichts, der geht da jetzt erstmal oben gucken, was da ist.
Der guckt sich das an und von oben sieht er, ach hier, guck mal, an jeder Ecke der Pyramide ist ein Turm mit einer Schlangenstatue. Und die Sonne brennt auch noch, brennt und brennt.
Ja, jetzt haben wir so eine Action-Adventure-Einlage sozusagen, ne? So wie so ein Rätsel in den Uncharted-Spielen. Man muss die Köpfe von so 4 Statuen so ausrichten, dass dadurch der Sonnenstrahl gebrochen wird und nach oben zur Spitze der Pyramide hinleuchtet. Und wenn das passiert, dann ja, entsteht so ein Energiestrahl und das ist dieser Leuchtturm sozusagen, dieses Signal, das den Kukulkan auf den Plan bringt.
Die drehen dann halt da unten, der Jim guckt sich das von oben schön an, lässt die anderen arbeiten und die unten drehen die Statuen. Und ich habe mich nicht so sehr an Uncharted erinnert, liegt vielleicht auch daran, dass ich Uncharted nie gespielt habe. Ich habe eher,
ja,
ich habe eher so ein bisschen gedacht an so eine Mischung aus The Dig und Baphomets Fluch. Also das ist so eine Art Adventure-Puzzle schon, aber eigentlich ein sehr, sehr einfaches. Also das ist jetzt nicht so das Rätsel, wo man 10 Sachen zusammentragen muss. Da fand ich die andere Grafik-Adventure-Einlage in der Original-Series, wo der Kirk
die Waffe
zusammenbaut, um den Gorn da umzulegen, ja, fand ich schon einfach ein bisschen pfiffiger als diese Lösung hier. Aber ja, Licht schießt hoch. Da oben ist so eine Schale, da ist ein Schlangenbild, Mosaik drin, ein Regenbogen schießt gen Himmel und der Kukulkan freut sich.
Ja, der ist jetzt endlich am Start und taucht auch auf. Wir können den jetzt das erste Mal sehen, wie der aussieht. Ja, und der sieht aus wie eine Schlange, deren so Adlerflügel gewachsen ist und hat so auch noch so einen interessanten Kragen, so einen purpurnen Kragen, Und die Schlange hat auch noch so ein Horn auf dem Kopf, wie so ein Einhorn. Mhm. Eine erstaunlich einfallsreiche Gestalt, aber so oft an der Grenze zur Lächerlichkeit. Ja, also das ist so, es kippt so bei mir, ne? Mal so nach links, also wie so ein Seiltänzer, der so ein bisschen aus dem Gewicht kommt, ne? Und so, oh, jetzt fällt er gleich. Nicht schlecht, sagen wir mal so, nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Aber hätte auch irgendwie cooler sein können.
Hätte aber auch einen guten Final Fantasy Endgegner abgegeben, das Ding.
Genau so, sowas, ja.
So sieht das Ding irgendwie aus, so ein Dungeon Master. Ja, da sieht man ihn halt jetzt. Aber anstatt jetzt zu sagen, ihr habt das Rätsel schön gelöst und das habt ihr gut gemacht und jetzt unterhalten wir uns mal miteinander, ist er schon wieder so pampig und fängt an mit, wo sind denn jetzt eure Waffen hier, hm? Jetzt benutzt doch eure Waffen gegen mich, wenn ihr euch traut. Warum hasst ihr mich nicht? Warum kämpft ihr nicht? Und habe ich gedacht, ja, warum sollten sie?
Ja, eben. Ist das nicht eigentlich der Beweis, dass die eben nicht so aggressiv sind, wie der Kukulkulan da wieder gedacht hat, ne?
Ja.
Denn er wurde natürlich irgendwann mal, attackiert früher, ne? Von den Menschen, denen er dieses ganze Wissen gegeben hat. Und erwartet jetzt eigentlich dasselbe. Denn er sagt, man hat sich von dem Pfad entfernt, die Menschheit hat sich von dem Pfad entfernt, den er Kulkulan vorgegeben hat.
Yes, my child, you have strayed from the path the prophets have laid out for you.
Ach, da freue ich mich schon drauf, wenn wir da mal sind, die gute Kai. So, jetzt verschwindet wieder alles und man ist dann plötzlich in so einem, ja, Kuriositätenkabinett, habe ich erstmal gedacht, ne? Kennst du das noch so von alten Jahrmärkten? Da gab's früher so einen Raum, ja, und in dem Raum waren dann so Exponate drin. Irgendwelche Embryos, die man irgendwie ausgestellt hat oder missgebildete Tiere oder sonst irgendwas, ja.
Warst du in sowas mal echt drin?
Nee. Ja, schon bei uns in der Schule, Sebastian, da gab's doch hinten
die Sammlung.
Da gab's diese Sammlung, ne? Das war so das, was dem am nächsten kommt.
Ach ja. Wo sie irgendwelche Kapuzineräffchen mit so einem Karpfen zusammengenäht haben. Also jetzt nicht in der Schule in der Sammlung, aber in diesen Jahrmarktzelten.
In den Jahrmarktzelten.
Und hier, und der Affe und der Karpfen, das war dann eine Meerjungfrau.
Ja, richtig.
Völlig Banane, ja. So sieht das ein bisschen da aus. Verrückte, viele Tiere. In kleinen Glaskäfigen, wo jeweils so ein, zwei Schläuche dran gehen. Und leider aber auch irgendwie keine Tiere, die man schon kennt. Also ich hätte mich jetzt sehr gefreut über Tribbles, vielleicht einen vulkanischen Seelat oder irgendwie so. Aber nein, es sind einfach nur sehr, sehr weirde Gestalten. Schon ja, sieht cool aus, verrückt, aber unbekannt einfach.
Genetisch echt interessant, so Wesen mit irgendwie drei Augen und eine Katze, die irgendwie elektrisch ist. Und also man hat sich schon Gedanken gemacht, aber es ist nichts Bekanntes. Mhm. So, du hast schon gesagt, die sind in so Glaskäfigen, aus denen auch so Schläuche rausgehen. Ja, warum die da drin sind, das erklärt der Kulkulan uns jetzt auch. Der sagt nämlich, dass die Wesen gar nicht wissen, dass sie da in Gefangenschaft sind, weil die sind nämlich so matrixmäßig in ihrer eigenen Welt unterwegs. Kennen wir in Matrix, da ist ja der Neo, ne, im ersten Film, der wird ja dann irgendwann wach, ne, und dann stellt er fest, dass er die ganze Zeit in so komischen Säcken in so einer Flüssigkeit gelegen hat und sich alles andere nur eingebildet hat.
Habe ich auch gedacht, krass, wie das vorweggenommen wurde in dieser Folge schon, die Matrix, ne? Ja. Wachowski Brothers oder Sisters oder was ihr heute seid, ich bin mir gerade nicht ganz
Sisters,
sicher.
Sisters jetzt, ne?
Ja.
Ja, ich glaube mittlerweile ja. Sisters, ja.
Als die Matrix rauskam, noch Brothers, aber nicht nur das hat es vorweggenommen, es erinnert mich auch ein wenig an The Cage, wo der Captain Pike in einem Glaskäfig drin sitzt und dann kriegt er da auch alle möglichen Spirenzchen gezeigt, ne? Die Wiener, die den orionischen Tanz macht oder wie er dann mit ihr Picknick macht in Mojave und die Pferde stehen da rum. Das erinnert auch daran, an den ersten Star Trek Pilotfilm.
Ja, Sebastian, und jetzt geht's ja rund, ne? Jetzt fängt der Kulkulan so richtig das Erzählen an. Die Menschheit ist ja nicht das einzige Volk, dem er einen Besuch abgestattet hat, ne? Sondern der hat sich auch natürlich andere Wesen, hat er sich vorgeknöpft, hat ihnen Sachen beigebracht, die haben das aber nicht richtig verwendet. Die sind alle irgendwie böse geworden aus seiner Sicht, ne? Ja, er wollte doch nur helfen, er wollte friedliche Wege, wollte er den Leuten zeigen und ja. Er ist ganz allein und das sind diese seltsamen Kreaturen sind jetzt alle seine Freunde. Also der ist richtig so am Predigen gerade.
Ja, ich meine, ich finde seine Idee auch wenn sie der ersten Direktive widerspricht, gar nicht mal so verkehrt. Also Hilfe kann man immer gebrauchen. Hilfe können die Menschheit heute gebrauchen. Aber bei ihm hapert es doch sehr an der Ausführung, weil er ist ja eigentlich auch ein größenwahnsinniger Tyrann in alledem, was er da vorhat. Es ist jetzt kein Netter, der es wirklich gut meint. Ja, entweder ihr beugt euch alle meinem Willen oder aber ich mache euch alle platt. Und das ist, ja, das ist für mich nicht der große Friedensbringer.
Nee, überhaupt nicht. Also er ist da völlig fehlgeleitet. Er sieht ja sowohl die Crew der Enterprise, also die Menschen, als auch die anderen Tiere, die er da gefangen hält, auch sieht er als seine Kinder an. Also er begreift sich halt schon als so eine Art Vaterwesen, also als Gott, würde ich sagen, ne? Ja. Und der möchte doch eigentlich, dass die Kinder, dass die nicht böse sind, und dafür glaubt er, dass er sie gefangen halten muss, ja, dass er sie kontrollieren muss. Kirk argumentiert natürlich auch sofort dagegen und sagt, naja, die Kinder müssen ja ihren eigenen freien Willen haben, ne? Die müssen das ja selber entwickeln, ne? Das, was sie tun, und dürfen nicht von den Lehrern gefangen halten werden. Und das kommt halt überhaupt nicht gut bei ihm an. Der fängt dann auch sofort an anzugreifen, ne? Also der kommt, stürzt sich dann sofort auf die Crew.
Interessant ist, dass wir so beiläufig beobachten dürfen schon mal die Lösung des Problems. Du hast gerade schon erwähnt, da sitzt eine Katze. Und die ist so eine Mischung aus Battle Cat und Zitteraal. Das ist eine kapellanische Power Cat. Die wird gleich nochmal wichtig sein. Schreibt euch die mal auf. Und wenn ihr bei kapellanisch irgendwie eure Ohren spitzt, ja, der McCoy erkennt das Ding ja. Und Capella ist der Planet aus Friday's Child. Und das ist ein Planet im Namen des jungen Tiru, wo der McCoy schon mal stationiert war. Also, dass gerade er das Ding als eine einheimische Spezies eines Planeten erkennt, wo er schon mal war, das ist wieder so ein hübscher kleiner Rückgriff auf die Urserie, die Lore so zementiert. Ja? Eigentlich eine Throwaway-Line, aber hübsch.
Ja, ist schön. Fällt nicht vielen auf, aber man freut sich drüber, wenn es einem auffällt. Ne? Ja, so, währenddessen auf der Enterprise überlegt sich der Spock, wie man aus diesem Globus rauskommt, der die Enterprise gefangen hält, und hat dann auch eine Idee. Er sagt nämlich, ja, dass dieser Globus immer nur in eine Richtung dehnbar ist. Also den kann man nicht in zwei Richtungen gleichzeitig dehnen, sonst geht er kaputt. Das ist ja klar, wenn ich an einem Luftballon von innen ziehe und gleichzeitig von außen, dann ist das nicht gut, dann reißt das irgendwann. Und das ist genau die Idee, die er hier hat, und möchte dazu einen Warp-Katapult-Effekt möchte er auslösen. Also er möchte mit Karacho gegen das Ding fliegen, während er gleichzeitig mit dem Traktorstrahl an ihm zieht. Schöne Idee irgendwie, finde ich auch gut, finde ich auch verständlich, ja. Für so Technobabble ist das mal was man so nachvollziehen kann. Ja, soweit ist man da. Und bevor man das auch umsetzt, sind wir noch mal kurz auf dem Schiff. Da wird gerade gekämpft. Also gekämpft heißt, man sieht den Kirk durch die Gegend fliegen irgendwie, die Leute verstecken sich. Und die Idee ist jetzt, Sebastian, liegt ja auf der Hand, was soll man auch sonst groß machen? Man lässt die gefangenen Tiere frei.
Und zwar genau diese Powerkatze da zieht da den Stöpsel raus in der Hoffnung, dass dann irgendwas passiert. Das, finde ich, ist ein Plan, der könnte auch nach hinten losgehen. Die Katze könnte auch einfach mal die vier Jungs fressen. Aber gut.
Ja. Und du hast Katzen, du hast sie, sondern du besitzt Katzen.
Ja.
Und du weißt genau, was sie für einen eigenen Kopf haben.
Ja.
Also von daher, die tun ja manchmal einfach Dinge, die man so nicht voraussieht, ne?
Ich meine, im Zweifel stürzt sich die Katze auf das, was rumfliegt in der Luft, weil das ungewohnt und speziell ist und nicht so sehr auf die Menschen, die dann ganz normal rumlaufen. Aber trotzdem habe ich auch ab und zu schon mal so eine Kralle in der Hand stecken gehabt. Ja. Also.
So ist das nun mal, ne?
Ja.
Ja, die Enterprise macht das Manöver. Es klappt. Man kann da ausbrechen. Kulkulan wird abgelenkt durch diese Aktion. Der sagt dann, was? Sie sind frei? Und Kirk und Pille nutzen natürlich die Gunst der Stunde, um eben die Katze freizulassen.
Die springt dann da so rum, zerstört ein paar Käfige. Derweil feuert die Enterprise von außen auf das Schiff, zerstört dessen Generator, und dann hat Kulkulan gar keine Kontrolle mehr über die Kreaturen, also die Matrix bricht halt zusammen, und dann kommt es zum Glück so, wie der Jim es gewollt hat, die Powerkatze greift Kukulkan an.
Und droht auch, ihn ja zu vernichten quasi damit, ne? Also Kukulkan ist hier in großer Gefahr. Und wie reagiert der Kirk jetzt da drauf?
Ja, der macht so ein richtiges geiles Himmelfahrtskommando. Der geht da mit einer Spritze auf die Katze zu und will sie jetzt betäuben. Und da dachte ich dann auch, warum? Die erledigt gerade eure Arbeit für euch eigentlich.
Genau.
Aber gut, das ist jetzt seine Idee. Und er kann ihr das versetzen, das Sedativum. Und er kriegt natürlich auch so einen richtigen Schlag. Der fliegt im hohen Bogen. Da kommt wieder dein Lieblingsgeräusch. Oder sollte dein Lieblingsgeräusch kommen, das. Yeah. Und dann liegt er da. Und dann merkt man, was der Plan war. Der Plan war auch so ein bisschen so ein Gewürge wieder, ehrlich gesagt. Wie löst sich das Ganze dann auf?
Naja, man wollte natürlich dem Kukulkan zeigen, dass die Menschheit ganz anders tickt, als er das so denkt. Man muss halt seine eigenen Fehler machen dürfen. Nur dann kann man sich weiterentwickeln. Nur dann kann man diese Fehler korrigieren. Man kann aber nicht dazu gezwungen werden, weil man dann halt die Freiheit verliert, überhaupt sich weiterzuentwickeln. Das ist halt diesen Satz, den der Kirk da sozusagen metaphorisch zeigen wollte mit der Aktion mit der Katze.
Man erklärt auch noch irgendwie hier, intelligentes Leben hat einfach die Tendenz dazu, kriegerischer zu sein als Tiere. Und die lassen sich auch schlecht anführen. Fand ich eine interessante Aussage, die irgendwie zu nichts führte in dem Moment. Das ist gut. Aber dann am Ende ist man so schön versöhnlich irgendwie auch, und so unnötig versöhnlich auch, weil der Kukulkan macht dann wirklich einen auf Apoll und sagt, Mensch, ihr seid doch meine Kinder. Ja, und du hast uns auch geholfen, Vater, als wir dich brauchten. Aber ja, jetzt sind wir erwachsen, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Ja, ich sehe es ein, ihr dürft gehen. Das kam dann irgendwie so ein bisschen aus dem Nix, ja.
Also das ist halt, durch die Katze war der Kukulkan ja angreifbar und sterblich. Es ist ja jetzt nicht, er hat sich ja so als diesen unsterblichen Gott hat er sich verkauft, stimmte alles gar nicht, was die Katze halt gezeigt hatte. Das ist halt so ein typischer, so ein falscher Gott, wie wir ihn dann später in Star Trek 5 beispielsweise sehen. Ja, jetzt hat er das halt einfach geschnallt, wie es halt so ist, sich auch mal sterblich zu fühlen. Dass das dann doch auch ein bisschen doof ist, ne? Und er ist traurig. Die armen Kinder, jetzt gehen sie da hinten, jetzt ziehen sie in die Welt. Ich hab doch so viel und jetzt sind die so undankbar.
Ja, der war halt ein Faschist auch einfach.
Ja, war er. Definitiv faschistische Tendenzen. Das ist halt das, wenn man Leute zwingen will, so zu denken und sie nicht überzeugt oder versucht zu überzeugen, in eine bestimmte Richtung zu denken, sondern sie zwingen will. Das ist Faschismus und das ist hier auch gut gezeigt worden.
Ja. Was nicht so gut gezeigt wird, ist, dass man auf der Enterprise dann so sinniert darüber. Ah ja, das war so ein einsamer, alter, armer Typ. Der wollte den anderen doch nur helfen. Man hat auf einmal mächtig Mitleid mit dem. Und ich finde, man sollte eigentlich jetzt mal eine Party feiern, dass man den bezwungen hat. Und den nicht
Tyrannen
so.
Tyrannenlos ist.
Ja. Und jetzt nicht da so emotional drüber werden. Naja.
Vielleicht hat er geweint ein bisschen.
Ja.
Und weinende, enttarnte alte Götter, das ist ja auch was Trauriges.
Hätten wir doch ein paar Lorbeeren für ihn eingesammelt. Ja.
Ja, Sebastian, und dann wird auch der Titel erklärt dieser Folge. Das Ganze ist natürlich ein Zitat von Shakespeare aus King Lear. Und es heißt, how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child.
Ja, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch wirklich heißt, die Original-Shakespeare-Übersetzung, aber so sinngemäß ist es natürlich, Mensch, es ist ja ein undankbares Kind zu haben, geht viel mehr durch Mark und Bein wie der Zahn oder der Biss einer Schlange.
Ja, wie schärfer als der Zahn einer Schlange ist es, ein undankbares Kind zu haben.
Ja, danke. Naja, wie gesagt, kann ich nicht so ganz unbedingt mitgehen, diese Mitleidsnummer.
Ich auch nicht.
Der Schlussgag ist dafür umso großartiger. Man fragt den Spock mal, sag mal, habt ihr auf Vulcan eigentlich auch mal solche Wesen zu Besuch gehabt, so, die euch was beigebracht haben? Und er sagt, ja, die waren da. Und,
They left much wiser.
Ja, das ist auch schön, das Ganze mal so umzudrehen, ne? Ja. Finde ich auch gut. Ja, und damit endet diese Folge. Sebastian, ich frage dich, was ist denn deine Meinung zu dieser ganzen Sache?
Das war eine visuell beeindruckende Geschichte, die unglaublich starke Animationsleistung auch für das Niveau von der Animated Series gebracht hat. Ja, also diese Stadt, die ganzen Wesen, das Schiff, der Kukulkan, das sind schon echt coole Designs. Allein von daher hat es mir sehr gefallen, weil es ein bisschen Eye-Candy war. Mehr Eye-Candy als in den letzten Wochen. Die Handlung war, tja, wenn ich nicht gelesen hätte, dass es eine Hommage an Humans for Adonais sein soll, hätte ich gesagt, es war einfach ein Rip-Off von Humans for Adonais. Ein ziemlicher.
Ziemlicher sogar, ja.
Und teilweise hat es auch nicht so ganz viel Sinn ergeben. Ich war doch mehr unterhalten wieder, als ich es schon in den letzten Wochen war. Und es passierten eine Menge interessante Dinge und wie gesagt, die Anblicke waren auch gut. Aber es hat halt auch so diesen Wiederholungscharakter und auch die ein oder andere Schwachstelle. Und wenn ich das alles so gegeneinander aufrechne, dann gebe ich den Daumen quer in dieser Woche. Für die Folge übrigens, die damals eingereicht wurde bei den Daytime Emmys als bestes Beispiel für Star Trek The Animated Series und tatsächlich den Emmy gewann für die beste Kinderserie. Da haben sie diese Folge hier genommen. Ich hätte vielleicht eine andere genommen, aber gut, schön, dass sie den Nerv der Juroren auch getroffen hat. Aber Simon, welchen Nerv hat denn How Sharper Than a Serpent's Tooth bei dir getroffen?
Ja, es ist auch wieder sowas, also was positiv ist an der Folge, wir haben deutlich mehr zu reden gehabt wieder darüber, ne? Also das, als jetzt in den letzten Folgen so der Fall war, ne, da gab es halt unter der Oberfläche gab es da nicht viel, einfach in den vergangenen Wochen. Hier gibt es ein paar schöne Themen, die angesprochen werden. Also man kann, wie gesagt, diese ganze Präastronautik kann man albern finden, aber es sind ja schöne Gedankenspiele, die dahinter stecken, ne? Also es gibt halt einfach gut Stoff, darüber nachzudenken. Mich hat tatsächlich auch gestört, dass ich dieses Gefühl einfach hatte, es habe ich schon mal irgendwo gesehen und ich habe es deutlich besser gesehen. Und ich finde auch, dass dieses Kulturmixwesen, ja, was so ja verschiedene Einflüsse hatte, du hast da die Schlange, du hast da den Drachen oder was weiß ich, dieses chinesische Ding und so, finde ich ist auch keine schlechte Sache, hätte ein bisschen besser funktionieren können. Aber ja, ich weiß nicht, ich konnte das irgendwie nicht abkaufen. Also für mich hat er nicht so richtig funktioniert. Aber wie gesagt, die Handlung war schon einfallsreich für die Animated Series. Die hatten mehr Stoff hergegeben. Das hat mir gut gefallen. Das hat mich aber auch nicht wirklich vom Hocker geholt. Also man könnte schon fast den Daumen hoch geben, weil es auch wieder schrullig war an einigen Stellen. Ich mag ja so Schrulligkeit in so Episoden. Aber irgendwie, ich fand es halt dann doch am Ende zu sehr kopiert von unserer Apollo-Folge. Und deswegen gebe ich da auch den Daumen nach rechts. Der zuckt aber nach oben, nicht nach unten, wie sonst immer.
Nice, nice, nice. Da habt das. Aber schon wieder keine Gewinnerfolge. Die vorletzte Folge der Staffel und bisher hat sich noch keine einzige die Daumen beide hoch verdient von uns. Es gibt auch nur noch eine Chance, um das zu tun. Denn nächste Woche ist schon das Serienstaffel, das Zeichentrickfinale überhaupt angesagt, Simon. Welche Folge gucken wir nächste Woche?
Wir schauen nächste Woche The Counterclock Incident. Sebastian, auf Deutsch.
Zwei tolle Titel. Weltraumkosmetik. Ja, da kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, da kommt dann irgendwie so eine Beraterin vorbei. So stelle ich mir das vor. Und der andere Titel ist wieder so ein nichtssagendes Science-Fiction-Gedöns. Flucht aus einem anderen Universum. Das ist wieder so, das klingt wieder wie so eine Titelworthülse, die einfach um so eine Folge gestülpt wurde. Mal gucken, ob es stimmt. Mal gucken, ob einer der beiden Titel stimmt, vielleicht ja sogar beide.
Ja. Werden wir nächste Woche herausfinden. Wie gesagt, das Finale der Zeichentrickserie. Dann haben wir die zweite Serie hier schon komplett durchgesprochen. Sebastian, und dann geht's ja erstmal richtig rund für einige Wochen. Wir haben es schon angekündigt. Wir haben einiges vor. Regelmäßige Zuhörer wissen, dass wir in Ausstrahlungsreihenfolge vorgehen zu all jeglichem Bewegtbild, was jemals offiziell zu Star Trek erschienen ist. Und das heißt natürlich, dass dann in der übernächsten Woche der erste Kinoauftritt der Kirk-Crew uns bevorsteht. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Bis jetzt freue ich mich aber erstmal auf die nächste Woche mit dir.
Ja. Und
The Counterclock Incident.
Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, ich habe die Folge noch nie gesehen, dass wir da einen früheren Captain der Enterprise mal zu Gesicht bekommen. Und das interessiert mich sehr, das zu sehen. Aber ich freue mich auch sehr darauf, Simon, einfach nächste Woche wieder mit dir ein herrliches Gespräch führen zu dürfen, dem ihr da draußen hoffentlich wieder lauschen möchtet. Und
ja.
vielen Dank dafür, dass ihr jetzt 100 Folgen mit uns gegangen seid auf die nächsten 600 plus.
Ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Euch vielen Dank da draußen. Nächste Woche bin ich dann wahrscheinlich auch nicht so erledigt von 2 Festivaltagen. Ein bisschen wache. Bis dahin, bitte kommentiert in unserem Blog trekamdienstag.de, wenn ihr was loswerden möchtet. Schreibt uns auf Twitter oder auf Facebook. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns doch bitte auf euren Podcast-Kanälen, iTunes und so. Wo es Sternchen gibt, immer welche zücken, nicht züchten.
Auch züchten.
Sondern zücken. Immer welche züchtigen.
Ja, ihr dürft uns züchtigen, genau.
Ja, das hilft uns natürlich immens bei der Sichtbarkeit dieses Podcasts. Also da würden wir uns natürlich freuen.
Ja.
So, in diesem Sinne, macht es gut. Sebastian, vielen Dank.
Simon, danke dir und schönen Abend für dich und eine herrliche Woche für euch. Adios.
Ciao.
Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.